Ja, und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und in dieser Folge geht's um, also dies ist eine Interviewfolge und es geht um das Thema Interimsmanagement im Einkauf, wie das funktioniert, aber auch noch vieles mehr und damit los geht's. Ja, und damit herzlich willkommen. Heute, mein heutiger Interviewgast ist Einkaufsprofi schon seit über 20 Jahren und unter anderem natürlich auch Interimsmanager. Er hat mehrere Felder, in denen er sich bewegt. Das ist einmal das Thema Consulting, Interimsmanagement und auch Training. Ich bin sehr gespannt. Heute klappe die zweite, denn die Technik macht's möglich oder auch nicht möglich. Und damit herzlich willkommen, lieber Dirk Nold.
Ja, vielen Dank, Herr Lührmann.
Ja, also wir haben ja schon mal einen Anlauf genommen, da hat die Technik gesagt, nee, das wollen wir nicht machen, also gehen wir heute da nochmal in dieses Thema rein. Und mich hat ja insbesondere interessiert, okay, Interimsmanagement ist so der Schwerpunkt gewesen, der mich getriggert hat, wo ich gesagt habe, da möchte ich gerne mal ein paar Fragen zu stellen. Aber bevor wir da reingehen, erzählen Sie mal ganz kurz was von sich, was Sie so Ihre Vita ganz kurz, damit der Zuhörer auch weiß, okay, wer ist denn da überhaupt als Interviewgast dabei?
Ja, gerne. Also mein Name ist Dirk Nold, ich bin 57 aus Köln. Ich habe auch dermaleinst in Köln Betriebswirtschaft studiert. An der Uni war dann 5 Jahre im Einzelhandel, erst bei Aldi Süd als Bezirksleiter in Köln und in England und dann als Verkaufsleiter bei der Fubis. Das war damals so Deutschlands führender PC-Discounter. Bin dann nach England zurück, habe ein MBA-Studium gemacht und bin 99 zu A.T. Kearney nach Düsseldorf. Das ist eine von den großen amerikanischen Top-Management-Beratungen. Habe mich dort auf das Thema Einkaufsoptimierung spezialisiert, war dort 6 Jahre und habe mich mit dem Wissen jetzt vor annähernd 20 Jahren, also im Oktober 2004, selbstständig gemacht. Habe bis 2011 klassisch als Consultant gearbeitet, schwerpunktmäßig im Bereich strategischer Einkauf, Kostensenkung und bin dann 2011 nahezu vollständig bis heute ins Interim-Management übergewechselt und habe dabei so schrittweise immer größere Einkaufsabteilungen übernommen, überwiegend im, sagen wir mal, ich nenne gehobenen Mittelstand mit dem Schwerpunkt, wie nennt man das heutzutage, Einkaufstransformation, Neuausrichtung.
Okay. Ich hatte noch eine, vielleicht von der Vita her. Aldi Süd, die erste oder eines der ersten Etappen. Warum Deutschland und England? Wie hing das zusammen?
Weil Aldi, wann war das? 1989, nach England expandiert ist, Aldi Süd. Und dort regelmäßig deutsche Bezirksleiter engagiert hat. Also ich war quasi 1,5 Jahre in Deutschland, in Köln aktiv für Aldi und hat mich Aldi nach England entsandt, um dort neue Filialen zu eröffnen und quasi den Engländern Aldi beizubringen.
Hat es geklappt? Ich weiß gar nicht, wie viel Aldi-Filialen in
England. Auf jeden Fall, Aldi ist super erfolgreich, aber damals war Aldi noch ganz neu. Also es gab, ich glaube, 50 Filialen, als ich da war.
Okay.
Und da lief es überhaupt noch nicht rund. Also da hat Aldi auch sehr viel noch dazulernen müssen, angefangen beim Sortiment, Rekrutierung. Es gab beispielsweise schon Tiefkühlung bei Aldi in England, das gab es in Deutschland noch nicht und diese Dinge. Aber es hat sich sehr, sehr positiv entwickelt.
Und vielleicht nochmal so jetzt die nächsten Etappen ja auch im Unternehmensberatungsbereich, also bevor Sie in die Selbstständigkeit gegangen sind. Woher kam der Impuls, ich gehe in den Bereich Einkauf mit rein?
Ich bin ganz ehrlich, reiner Zufall.
Okay.
Ich will jetzt nicht zu viel über Beratungen verraten. Ich hatte im MBA-Studium unter anderem den Schwerpunkt Marketing. Und es gab ein Einkaufsprojekt bei A.T. Kearney, wo unter anderem Marketingdienstleistungen einkaufsseitig optimiert werden sollten, also der Einkauf von Marketingdienstleistungen. Und so kam ich auf dieses Projekt mit dem Auftrag, den Einkauf von Marketingdienstleistungen zu optimieren. Das waren also im Wesentlichen Werbeagenturen, das war aber auch Mediaeinkauf und so weiter.
Okay.
So kam ich zum Thema Einkaufsoptimierung und ich habe dann relativ schnell verstanden, dass zumindest damals Einkaufsoptimierung oder der gesamte Operations-Bereich die Kernkompetenz von AT Kearney war. Da gab es enorm viel Know-how in Form Handbücher, also alleine das strategische Strategic Sourcing, also strategische Einkaufshandbuch, war wirklich ein extrem voller Ordner mit 1000 Tools und Prozessdarstellungen und so weiter. Und ich habe mich da sehr schnell eingearbeitet und habe mich von Anfang an super wohlgefühlt in dem Bereich, weil es extrem praxisorientiert war und ist. Also bei AT Kearney war es jetzt nicht etwa so, dass da nur irgendwelche theoretischen Konzepte entwickelt wurden, nach dem Motto, wie könntet ihr Geld im Marketing-Einkauf einsparen, sondern es gab ganz klassisch eine Konzeptentwicklung, aber auch dann die Umsetzung, sprich Ausschreibung, Verhandeln, Verträge abschließen.
Okay. Alles klar, das hat sich für mich nochmal so von der Frage aufgetan, aber das ist dann ein logisches Bild, ja. Okay.
Ja.
Kommen wir zum Thema Interimsmanagement. Das ist für mich ein Thema, wo ich persönlich noch gar keine Berührungspunkte hatte, also bei uns im Unternehmen auch noch nicht. Und deswegen ist es für mich auch interessant, okay, an welcher Stelle rufe ich Sie an und sage, Herr Nold, kommen Sie, also grundsätzlich Interimsmanagement für einen kurzen Zeit, also in meiner Welt, für einen kurzen Zeitraum, vertritt jemand eine Position, jetzt speziell bei Ihnen dann im Einkauf. Aber was sind so die Hauptpunkte, warum werden Sie gerufen? Warum ruft man Sie an?
Also klassisch, weil irgendwann die Geschäftsführung eines mittelständischen Unternehmens unzufrieden geworden ist mit seinem Einkauf. Das ist häufig ein sehr langer Prozess. Der Einkauf wird immer noch recht stiefmütterlich behandelt in deutschen mittelständischen Unternehmen. Sehr häufig kommt es irgendwann zu einer Unternehmenskrise, sprich die Gewinne brechen weg, Umsatz sinkt, Kosten explodieren. Die Geschäftsführung erinnert sich, wir haben doch da einen Einkauf. Ich glaube, wir müssen uns mal mehr um den Einkauf kümmern. Und dann ist es sehr häufig so, dass man sich vom bestehenden Einkaufsleiter trennt, weil man dem nicht zutraut, die notwendigen Veränderungsschritte einzuleiten. Und dann holt man mich deswegen rein, um einfach mit frischem Blick und, sagen wir mal, neutral, mit neutraler Sichtweise, weil ich ja keine Karriere in dem Unternehmen machen will, weil ich dann eben die Aufgabe habe, mir anzugucken, wie ist der Einkauf aufgestellt, was macht er heute schon gut, was könnte er in Zukunft besser machen. Und dann ist meine Aufgabe, das entsprechend umzusetzen, bis dann mein festangestellter Nachfolger im Unternehmen anfängt.
Okay.
Also salopp formuliert ist meine Aufgabe, Einkaufsabteilungen aufzuräumen, auf Vordermann zu bringen, zu modernisieren, je nachdem, wie man das ausdrücken will.
Ich stelle mir jetzt gerade die Frage, okay, gut, jetzt kann man natürlich sagen, der Einkaufsleiter bis dato, der war nicht so dolle, der hat es nicht hinbekommen, deswegen findet er einen anderen Arbeitgeber. Aber ich könnte ja auch genauso sagen, okay, der hat vielleicht auch ein bisschen die Augen zugehabt jetzt in der letzten Zeit. Wir rufen mal den Herrn Nold an, der kann uns ja begleiten jetzt. Der kann ja eine Zeit lang im Unternehmen bleiben, ohne dass du gehen musst, weil vielleicht sind es Dinge einfach, die über die Jahre, also es muss ja nicht gleich in Anführungsstrichen immer die Entlassung sein.
Ja.
Was sind da, gibt's diese Denkensweisen?
Also das ist auf jeden Fall, das wäre eine Option, die ich aber in der Praxis bislang nur einmal vorgefunden habe. Mhm. Also es ist tatsächlich so, der Prophet gilt im eigenen Lande häufig nichts. Das heißt also, die bisherige Einkaufsleitung, das kriege ich ja in meinen Gesprächen und Interviews mit, hat häufiger schon Initiativen gestartet, um, sagen wir mal, dem Einkauf einen höheren Stellenwert einzuräumen im Unternehmen und ist aus den verschiedensten Gründen damit gescheitert. Ja, man hat nicht auf die Einkaufsleitung gehört. Es gab Initiativen, die dann von beispielsweise der Technik blockiert wurden. Und irgendwann ist es einfach so, dass dann die Einkaufsleitung frustriert aufgibt und sich in ihr Schicksal fügt und den Job so weitermacht wie bisher, mit der Einstellung, auf mich hört eh keiner. Offensichtlich ist man ja zufrieden mit dem, was ich mache. Sonst hätte man ja schon längst das Gespräch mit mir gesucht. Und alles ist in Ordnung. Aber irgendwann reicht das dann halt nicht mehr. Und dann greift die Geschäftsführung häufig hart, zum Teil auch zu hart durch und gibt der Einkaufsleitung oder dem Einkauf nicht die Chance, sich mit externer Unterstützung weiterzuentwickeln.
Okay, das ist, also ich habe, da passt vielleicht das, was ich jetzt vor kurzem in Düsseldorf gehört habe, beim Vortrag vom BME. Und da ging es auch um die Best-in-Class-Unternehmer. Also was sind die Top-Unternehmen, die wirklich da halt auch ihre Hausaufgaben machen im Bereich Einkauf. Und ein Punkt war dabei, der war, dass der Einkauf einen enorm hohen Stellenwert hat im Unternehmen. Einen sehr, weil das sind die Unternehmen, die die Spitzenreiter mit den besten Kennzahlen und mit dem organisiertesten Einkauf sind, die sich dir, also das war ein Punkt, also hab einen hohen Stellenwert, also der Einkauf muss einen hohen Stellenwert haben. Das ist, glaube ich, das, was, und wenn ich dann wieder sage, ich ignoriere die Sachen, die mein Einkaufsleiter gesagt hat, ich brauche das, sonst funktioniert das nicht. Und dann irgendwann 3 Jahre später zu sagen, so, du gehst jetzt haust ab, weil du hast es nicht drauf, auch schwierig.
Ja, kommt aber leider vor, oder? Was man fairerweise auch sagen muss, in der Krise holt dann der Mittelständler häufig auch eine Unternehmensberatung rein. Mhm. Weil er halt nicht nur ein Problem im Einkauf hat, sondern auch in der Produktion, in der Qualität und so weiter. Und dann denkt sich die Unternehmensberatung, sagen wir mal, einschneidende Maßnahmen aus, um den Einkauf auf Vordermann zu bringen. Und der bestehende Einkaufsleiter trägt diese Maßnahmen nicht mit. Mhm. Weil er nicht dran glaubt, weil ihm das vielleicht zu hart ist, weil das vielleicht auch mit Personalabbau verbunden ist. Also einfach mit Maßnahmen, die er nicht mitträgt, die er nicht unterstützt und kündigt dann. Das hatte ich auch schon. Also es musste jetzt nicht immer ganz hart sein, der Einkaufsleiter muss gehen, dann komme ich rein, sondern es gibt auch etwas softere Varianten. Aber letztendlich ist die Einkaufsleitung weg. Meistens lerne ich die gar nicht mehr kennen.
Okay.
Wenn ich Glück habe, ist sie noch da, dann gibt es so eine Art Mini-Übergabe, aber verständlicherweise jetzt nicht mit ausgesprochen hoher Motivation der bisherigen Einkaufsleitung. Ja, das muss man da auch sagen. Aber das ist mein Job, dass ich gegebenenfalls ohne jegliche Einarbeitung da ins kalte Wasser springe und mich erstmal im Einkauf freischwimmen muss.
Für mich stellt sich halt auch noch so die Frage, was kann ich tun, damit ich gar nicht in so eine Situation reinkomme, also dass ich jetzt, also ich will ihr Geschäftsmodell natürlich nicht, dass sie werden immer genug Arbeit haben, aber was kann ich dann als Unternehmer tun oder andere Unternehmen im Mittelstand, dass man sagt, okay, wenn du das und das beachtest, so diese 3, 4 Grundsätze, dann wirst du auch nicht in die Situation kommen, dass du mal einen Interimsmanager holen musst, um die Kuh vom Eis zu ziehen.
Naja, im klassischen Mittelstand gibt es ja häufig die beiden Geschäftsführer, technisch und kaufmännisch. Klassisch ist der Einkauf eher unter dem kaufmännischen Geschäftsführer. Mhm. Und der muss halt das Thema Einkauf auf seine Agenda setzen und sich regelmäßig und intensiv mit seinem Einkauf befassen. Mhm. Dazu braucht er natürlich auch ein Grundverständnis für den Einkauf. Und das ist ein Punkt, wo es häufig hapert. Weil der klassische Geschäftsführer, egal ob technisch oder kaufmännisch, im Rahmen seines Karrierepfades nach oben zumeist gar nicht im Einkauf arbeitet. Das heißt, dem Geschäftsführer fehlt diese Erfahrung in der Einkaufsabteilung. Er hat da nie gearbeitet. Ja, er kennt deswegen nicht die typischen Probleme einer Einkaufsabteilung. Er weiß häufig oder häufig denken Geschäftsführer, Einkauf ist halt dazu da, Bestellungen abzuwickeln. Ja, aber er erkennt leider viel zu spät erst das wahre Potenzial, was im Einkauf steckt. Und das ist das Hauptproblem, was ich immer wieder mitkriege. Erst in der Krise fangen sie an, den Einkauf zu entdecken. Und dann muss es schnell gehen.
Ja.
So, und je nachdem, wie hart die Krise ist, ist es dann aber häufig schon zu spät. Dann kann es der Einkauf auch nicht mehr rausreißen.
Absolut.
Also ja, weil wenn ich einen Einkauf wirklich weiterentwickeln will, dann brauche ich Zeit dafür. Ja, ich muss investieren in Prozesse, in Softwarelösungen. Ich muss häufig Personal rekrutieren. Ich muss mein bestehendes Personal weiterentwickeln. Und das kostet alles Zeit. Also manche glauben tatsächlich, dass man in 3 bis 6 Monaten einen Einkauf, bildlich gesprochen, von der zweiten Liga in die Bundesliga führen kann. Das ist schwierig.
Das ist ja auch meine Wahrnehmung, dass halt der Einkauf oder eines meiner letzten Interviews, da hatte auch der Unternehmer gesagt, der Einkauf wird halt mitgemacht, auch von einer Person und aber da gibt's keine Kennzahlen und nichts. Und da habe ich ihn auch gefragt, ich sage, was meinst du denn, warum ist das so bei dir? Also ihm ist das schon bewusst geworden, dass er sagt, ja stimmt, da muss ich, glaube ich, mal was einführen. Aber ich sage, warum ist das so? Also das ist so ein hoher Kostenblock. Und er sagt, ja, ist ja kalkuliert. Wir kalkulieren 5 Millionen Einkauf oder 1 Million und das wird bestellt dann und dann wird das, und dann kommt eine Rechnung und dann war es das. Aber ich sage, ja, aber ich glaube, das ist doch
gelegen. Sehr häufig, sagen wir mal, basiert der Unternehmenserfolg auf erstklassigen Produkten und einem tollen Marketing und tollen Vertrieblern. So, und unterm Strich kommt immer X% Profit bei raus. Und solange das weiter der Fall ist, ist doch alles in Ordnung. Ich bin zufrieden als Unternehmer mit meinem Gewinn. Ich wachse vielleicht, alles prima. Erst dann, wenn das auf einmal aufhört, dann wird der Einkauf irgendwann entdeckt.
Ja. Gut, wir nehmen mal den Auftrag mit dieser Folge, wollen wir ein bisschen sensibilisieren für das Thema, dass der Mittelstand dann auch ein bisschen mehr tut. Wenn Sie jetzt als Interimsmanager in ein Unternehmen gehen, Sie haben das ganz kurz schon angesprochen, so, da ist keiner mehr, also es gibt schon noch ein Team, aber Sie kommen jetzt rein in das Team und ich stelle mir das jetzt sehr komplex vor, wenn da irgendwie so 10, 20 Mitarbeiter sind im Einkauf und jetzt muss ich mich da komplett reindecken. Wie lange brauchen Sie das, um sich da reinzudenken und wie machen Sie das? Wie gehe ich da vor?
Also wie lange brauche ich dafür? Es hängt ein bisschen natürlich von der Größe der Einkaufsabteilung ab und von der Größe des Kundenunternehmens. Ich habe nach ungefähr 2 Wochen, also nach 1 bis 2 Wochen schon einen sehr, sehr guten Einblick. Mhm. Und nach 4 Wochen sehe ich meistens glasklar. Wie mache ich das? Da greife ich letztendlich auf methodisches Wissen zurück, was ich dermaleins bei A.T. Kearney gelernt habe. Sprich, ich mache am Anfang, was der Berater nennt, eine klassische Potenzialanalyse oder auch Reifegradanalyse. Ich habe dazu einen Fragebogen mittlerweile mit knapp 200 Fragen und klopf all die wichtigen Stellhebel eines modernen Einkaufs ab. Also ich gucke, wie ist der strategische Einkauf aufgestellt? Wie funktioniert der operative Einkauf? Haben die ein Lieferantenmanagement? Wie sind die organisiert? Also gerade wenn es ein Unternehmen ist mit mehreren Standorten im In- und Ausland, wer kauft da eigentlich ein? Haben die einen dezentralen Einkauf, einen Zentraleinkauf, eine Matrixorganisation etc.? Ich gucke mir an, das haben Sie gerade erwähnt, nach welchen Kennzahlen wird der Einkauf eigentlich überhaupt gesteuert? Gibt es überhaupt Kennzahlen? Messen die Einsparungen, messen die andere Dinge? Ich schaue mir an, wie, durch welche IT-Systeme, durch welche Software der Einkauf unterstützt wird. Also angefangen, haben die sowas wie ein SAP oder ein ERP-System? Haben die Software für Ausschreibungen? Setzen die vielleicht sogar E-Auction-Tools ein? Haben die elektronische Kataloge? Und das ist fast am wichtigsten, ich führe sehr intensive Gespräche mit den Einkäufern selber, um die kennenzulernen und zu gucken, wie ticken die eigentlich. Weil ich kann mir die tollsten Sachen ausdenken, die tollsten Prozesse einführen, Software einführen, reorganisieren, wenn ich nicht das Personal dafür habe. Also von der Kapazität her, aber auch von der Qualität her, wird jeglicher Verbesserungsversuch scheitern. Ja, das ist enorm wichtig, so. Und das Gleiche mache ich natürlich auch mit den, wie nennt man es so schön im Englischen, mit den Hauptstakeholdern, also den hauptinternen Kunden. Das sind ja dann sehr häufig bei produzierenden Mittelständlern die Leitung Produktion, Instandhaltung, Qualitätsmanagement. Das sind ja so die Hauptstakeholder, aber auch andere Abteilungen, für die der Einkauf ja einkauft, wie eine IT, wie die Personalabteilung. Mit all denen setze ich mich zusammen. Mit denen gehe ich Teile meines Fragebogens durch, um auch deren Meinung über den Einkauf abzufragen. Und so bastel ich mir dann schrittweise so eine Art 360 Grad Sicht um den Einkauf herum. So, und wenn ich dann irgendwann merke, ich kriege auf die gleichen Fragen immer die gleichen Antworten von verschiedensten Leuten, dann weiß ich ungefähr, ich habe es jetzt kapiert.
Alles klar.
Ja, und dann fasse ich das zusammen und sage, so sehe ich euch. Ich vergleiche das Ganze auch immer mit Best Practices. Also nach Best Practice seid ihr so und so aufgestellt und sagt dann, das macht er gut, das könntet ihr besser machen. Gießt das Ganze in ein Transformationsprogramm mit Zeitplan, Maßnahmen dahinter, präsentiere das vor der Geschäftsführung. Und wenn die das dann genehmigen, dann setze ich die ganze Sache um.
Okay, das hört sich nach einem sehr, sehr, sehr spannenden Prozess an, den man grundsätzlich wahrscheinlich in jedem Bereich gleich anwenden kann.
Ja.
Von der Grundstruktur her, ne?
Ja.
Dieses Thema Best Practice, woher oder auf welche Daten greifen Sie da zurück? Also was ist für Sie Best Practice, wenn man sagt jetzt, okay, ich gucke mir mal Ihren Laden an. Also was sind so die Kennzahlen?
Also beispielsweise eine Best Practice ist, es herrscht völlige Transparenz über das Einkaufsvolumen auf Knopfdruck. Also ich kann als Einkaufsleiter oder auch als Leiter, als kaufmännischer Leiter jederzeit auf Knopfdruck mein Einkaufsvolumen von links nach rechts sortieren, über Lieferanten, über Warengruppen und so weiter.
Okay.
Weil ohne Transparenz kann ich meinen Einkauf nicht auf Vordermann bringen. Das ist also eine Best Practice. Oder beispielsweise, das Unternehmen verfügt über einen klar definierten Prozess für den strategischen Einkauf. Oder ein weiterer Klassiker, Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung zwischen Einkauf und den Fachabteilungen sind klar geregelt. Wer ist für was eigentlich zuständig? Wer darf was entscheiden? Wer schlägt vor? Wer entscheidet? Wer muss zustimmen? Ist auch eine weitere Best Practice.
Das geht ja teilweise dann. Ich habe mir noch die Frage gestellt, gibt es so gewisse Gleichthemen? Also sind es immer so die gleichen zwei, drei großen Hauptkategorien, an denen es bröckelt? Oder ist das so, nee, das ist manchmal da, manchmal da? Oder gibt es so, diese drei Dinge laufen in der Regel immer falsch, wenn ich komme? Da brauche ich gar nicht, das sind die ersten, die ich anfrage.
Also falsch, also sagen wir mal, sind verbesserungswürdig, bedürftig oder fähig. Ja. Also es ist eigentlich immer dieses Dreigestirn aus strategischem Einkauf, operativem Einkauf und Lieferantenmanagement.
Mhm. Okay.
Das sind für mich die drei Kernprozesse eines jeden Einkaufs und da hapert es eigentlich immer.
Okay. Immer in diesen drei klassischen.
Ja. Und dann je nachdem, wie viele Standorte das Unternehmen hat, kommt das Thema Einkaufsorganisation hinzu. Ja, wenn ich nur einen Standort habe, okay, habe ich einen Einkauf an diesem einen Standort. Mhm. Bei mehreren Standorten sieht das schon anders aus. Gerade wenn es auch Standorte im Ausland beispielsweise gibt. Aber diese drei Kernfunktionen, darauf konzentriere ich mich, plus das Thema Kennzahlensystem, mit dem ich dann später den neu ausgerichteten Einkauf steuere.
Mhm. Wenn diesen Podcast jetzt ein Mittelständler hört, der oder vielleicht auch ein Geschäftsführer hört, der sagt, du, da habe ich mich gerade erkannt, was die beiden beschrieben haben hier mit Einkauf interessiert mich nicht, so nach dem Motto, aber ich sollte vielleicht auch nochmal 3, 4, 5 Kennzahlen mir einfordern vom Einkauf, wenn die vielleicht auch noch nicht da sind. Gibt es da so, also wo Sie sagen, die 5 Zahlen oder kann man das überhaupt so kurz fassen? Lass dir liefern, damit du zumindest eine Indikation hast, es läuft.
Also es fängt für mich damit an, dass ein Einkauf ein jährliches Einsparziel braucht.
Mhm. Mhm.
So, also ich möchte gerne wissen, was ist dein Einsparziel, lieber Einkauf? Und durch welche konkreten Maßnahmen willst du in diesem Geschäftsjahr dieses Einsparziel erreichen? Sprich, klassisch, er schreibt aus in der Hoffnung, günstigere Abschlüsse zu erzielen oder er verhandelt schlicht und ergreifend mit Ist-Lieferanten nach mit dem gleichen Ziel. Also Einsparungen sind für mich vielleicht sogar die wichtigste Kennzahl überhaupt. Hm. Das betrifft aber den strategischen Einkauf. Was auch zum Beispiel immer ein Klassiker ist, ich frage immer nach der Anzahl der aktiven Lieferanten. Also je 1 Million Euro Einkaufsvolumen, weil sehr häufig über die Jahre, Jahrzehnte hinweg ein Lieferantenstamm aufgebaut wurde, der für das Unternehmen viel zu groß ist. Und damit fragmentiere ich freiwillig mein Einkaufsvolumen und habe dadurch viel zu wenig Einkaufsmacht. Mhm. Ja, weil sich mein Einkaufsvolumen auf zu viele Lieferantenköpfe verteilt. Und da frage ich immer, oder ich rechne mir immer aus, ja, wie hoch ist denn jetzt eigentlich die Anzahl deiner aktiven Lieferanten, die 1 Million Euro Einkaufsvolumen? Da habe ich bestimmte Kennzahlen und kann dann sagen, ist aber viel zu viel oder ist schon okay oder ist schon eher fast zu wenig, so ungefähr.
Okay.
Ist auch eine Kennzahl aus dem strategischen Einkauf. So beim operativen Einkauf, der Klassiker, Anzahl der Bestellungen je operativem Einkäufer und Jahr. Ja, wie viel schafft ein Einkäufer, ein operativer Einkauf pro Jahr? Was ich auch sehr wichtig finde, wenn das kann man auch messen, wie viel Zeit vergeht eigentlich zwischen einer freigegebenen BANF und dem Auslösen der Bestellung? Weil ich immer wieder in den Gesprächen von der Fachabteilung höre, der Einkauf ist viel zu langsam. Das dauert ja ewig, bis die mal bestellen. Und um das zu kontrollieren, um mir dann ein Bild zu machen, messe ich diese Kennzahl. Und dann sehe ich ja, okay, im Schnitt vergehen, keine Ahnung, 5 Tage. So, und dann ist halt die Frage, ist 5 Tage angemessen? Ist das okay? Meistens nicht. Was ist ein realistisches Ziel? Und dann gucke ich, wie schaffe ich es jetzt eigentlich im operativen Einkauf schneller zu werden? Woran liegt das denn, dass die 5 Tage brauchen, bis sie die Bestellung haben? Haben die zu wenig Kapazität? Kann ja sein, die können gar nichts dafür. Kann es sein, dass sie sich mit ganz anderen Dingen noch rumschlagen? Der Klassiker, die machen nicht nur operativen Einkauf, die sind gleichzeitig noch 1/3 strategischer Einkäufer und verwalten den Fuhrpark.
Okay.
Yeah. Ja, gibt im Mittelstand ein Klassiker. Kann es sein, dass ich durch die Einführung von elektronischen Katalogen die Bestellarbeit letztendlich auf die Bedarfsträger verlagern kann? Ja, weil die wie bei Amazon sich einloggen und dann aus einem Katalog zum Beispiel ihr Büromaterial bestellen oder ihre Ersatzteile bestellen. Ja, wenn ich das richtig mache, dann habe ich als Einkauf damit deutlich weniger Arbeit, als wenn ich jetzt alles einzeln über BANFen in Bestellungen umwandeln muss.
Absolut, ja. Gibt es bei der... Ja.
Ja.
Gibt es noch eine vierte Kennzahl, wo Sie sagen, ja, die gehört auch dazu?
Ein weiterer Klassiker, Stichwort Maverick Buying, also wie viel Prozent meines Einkaufsvolumens wird denn am Einkauf vorbei von den Fachabteilungen direkt eingekauft?
Mhm.
Ja, weil wenn ich natürlich da einen hohen Anteil habe und ich sehe, oh, 20%, 25% geht gar nicht über einen Einkauf, dann weiß ich, sollte ich mal dran arbeiten.
Das ist ganz witzig, was Sie das gerade sagen, Maverick Buying. Ich habe gestern was gelesen, Maverick Buying, ich sage, da muss ich selber erstmal, was ist der Maverick Buying? Können die nicht deutlich, also, wo ich dann herausgefunden habe, alles das, was am Einkauf vorbeigeht, also so grundsätzlich, der macht noch hier, kümmert sich um den Energieeinkauf, der macht noch das und irgendwie ist dann noch alles so verteilt und, aber auch eine deutlich spannende Kennzahl. Und ich habe mir gestern die Frage gestellt, weil das bei uns im Unternehmen zum Beispiel ähnlich ist, wo wir sagen, okay, Finanzen, der kümmert sich noch um das Thema Versicherung noch mit und hat auch den Energieeinkauf noch mit. An welcher Stelle hört man, also wo kann man sagen, das gehört nicht in den Einkauf oder soll man lieber sagen, schieb alles da rein? Weil das
Nein.
Hat was mit Kompetenzen ein Stück weit.
Ja, richtig, richtig. Und also es ist in meinen Augen nicht das Ziel, dass grundsätzlich alles über den Einkauf laufen sollte. Das ist eine Kapazitätsfrage und das ist eine, wie Sie gerade sagten, eine Know-how-Frage. Aber ich gehe natürlich das komplette Einkaufsvolumen meines Kunden durch. Gucke, wo ist das Maverick Buying? Auf welche Warengruppen bezieht sich das? Und sage dann, okay, also beispielsweise Versicherungseinkauf, wir reden bei einem Mittelständler, ich spinne jetzt mal, über 500.000 Euro, das kann von mir aus die Finanzabteilung weiter mitmachen. Oder es läuft eh über einen Makler von mir aus, dann kümmere ich mich da nicht drum. Also ich kann durchaus auch festlegen, dass bestimmte Warengruppen von der Fachabteilung weiterhin eingekauft werden. Worauf ich aber dann Wert lege, ist, dass die das nach dem gleichen System machen.
Okay, ja, verstanden. Hm.
Ja, das heißt, die müssen dann den Standardprozess befolgen und nicht irgendwie ihren eigenen, sondern nach dem gleichen System müssen die arbeiten.
Hm. Okay, ja, auch sehr, sehr. Wir haben,
das heißt, die brauchen dann irgendwann eine Prozessschulung, eine Einkäuferschulung, von mir aus auch ein Training in Verhandlungsführung, weil sie dann eben, weil ein Teil ihres Jobs der Einkäuferin oder des Einkäufers ist.
Spannendes Thema, weil ich das gestern gerade auch auf dem Schirm hatte. Und wir haben es zum Beispiel aber auch so gemacht, dass wir bei der Zeitarbeit haben wir es so gemacht. Das lief immer so ganz klassisch über den Produktionsleiter. Der hat da irgendwie 35 Firmen gehabt und ja, ich habe einen und dann schick einen her. Und dann ging das los und dann ist er geblieben. Und ich habe gesagt, das ist so viel Geld. Je nachdem, oder also je nach Unternehmensgröße ist das ja auch, es ist einfach ein Einkaufsthema. Da geht viel Geld über den Tisch, wo ich gesagt habe, Moment, wir können ja zumindest durch den Einkauf die Rahmenbedingungen mal verhandeln, ja. Und wie sind die Zahlungsbedingungen, was müsst ihr bereitstellen, was erwarten wir und so weiter, sodass dann der Produktionsleiter sagen kann, okay, das sind deine 3-4 Lieferanten, da brauchst du nur anrufen, da ist alles hinterlegt und dann kannst du loslegen. Aber dann hat der Einkauf das in seinen Händen, sag ich mal, ne?
Ja.
Weil die Produktionsleitung unter Umständen, ich sag mal jetzt mal ganz pragmatisch, gar nicht den Ansatz einer Verhandlung macht und sagt, Mensch, wo kann man denn vielleicht...
Ja, die denken halt in Kapazitätsengpässen. Ja, ne? Da drückt der Schuh irgendwo und dann sind sie froh, wenn sie schnell einen finden.
Mhm.
Klar.
Wenn ich das jetzt so höre, das ist ja auch sehr umfangreich, wenn Sie in Ihr Unternehmen gehen. Wie lange brauchen Sie, bis Sie wieder abrücken können, sage ich mal? Also wo sagen Sie, okay, jetzt ich habe das alles aufgenommen, 2 Wochen und jetzt setze ich das alles um. Was ist so Minimum? Maximum-Zeitraum, gibt's das oder?
Also ja, es gibt natürlich hängt's von der Anzahl der Maßnahmen ab, die ich identifiziert und mit der Geschäftsführung abgestimmt habe. Aber sagen wir mal, im Minimum sind's 6 Monate. Ja, ich brauche 2 bis 4 Wochen, bis ich das Konzept erstellt habe und abgestimmt habe und dann geht's in die Umsetzung. Das haben wir ja eben schon ein bisschen diskutiert. Veränderung braucht Zeit. Und so die ersten Veränderungsmaßnahmen fruchten dann nach 3 bis 6 Monaten ungefähr. Und sehr häufig fängt dann irgendwann das Unternehmen auch an, über einen Headhunter nach meinem Nachfolger zu suchen. Also der dann klassisch so nach 9 bis 12 Monaten nach meinem Projektstart dann dort anfängt.
Und wenn Sie jetzt in den Unternehmen sind, ist für mich auch nochmal eine Frage, das Thema Prämie. Ich habe gesehen, dass es auch ein Thema ist, also die Einkäufe auch vernünftig zu entlohnen. Und gibt es Prämienmodelle oder Leistungszulagen auf Ersparnisse abgerückt, also die Sie kennen, wo Sie sagen, das funktioniert gut oder ist das sogar ein Baustein, den Sie mit implementieren, damit der Einkauf, wenn ich sage, noch motivierter wird, aber die Dinge zielgerichteter erledigt?
Also das Thema Anreizmaßnahmen ist ein Thema. Das ist aber, sagen wir mal, sehr unternehmensindividuell. Sehr häufig gibt es ja Betriebsvereinbarungen und der Einkauf kann da nicht einfach sein eigenes Ding machen. Sondern es muss halt auch zu den anderen Abteilungen wie Vertrieb oder so passen.
Ja.
Ich habe schon lange keine individuellen Zielvereinbarungen und Anreizsysteme erlebt, sondern in letzter Zeit war es eher so, es gab bestimmte Unternehmensziele, die für alle gleichermaßen galten und alle waren hinterher, also alle Mitarbeiter, egal ob Einkauf oder Vertrieb etc., waren gleichermaßen am Unternehmenserfolg beteiligt.
Okay, also Gießkanne.
Gießkanne, ja, das ist das, was ich in letzter Zeit überwiegend erlebt habe. Ja, es gibt auch individuelle Anreizmaßnahmen und individuelle Bonuszahlungen in Abhängigkeit beispielsweise von den erzielten Einsparungen. Und wir haben ja eben über ein paar Kennziffern gesprochen. An solchen Kennziffern kann ich ja auch entsprechend Anreizmaßnahmen knüpfen.
Ja.
Das funktioniert. Man muss natürlich nur immer aufpassen, Es gibt dann auch sehr kreative Köpfe, die sich dann darauf spezialisiert haben, zu erlernen, wie man diese Kennzahlen für sich persönlich optimiert. Ich will da nicht weiter ins Detail gehen. Das ist ja auch nicht verwerflich. Aber man muss natürlich immer auch sich überlegen, wenn ich das jetzt als Ziel vorgebe, wozu könnte das führen? Unter Umständen sind manche Maßnahmen auch kontraproduktiv.
Absolut.
Unter Umständen verhandelt der strategische Einkäufer zu hart. Er wechselt vielleicht zu verfrüht, trotz Gegenwehr der Technik, den Lieferanten. Dann kann er sich eine schöne Einsparung auf sein Blöckchen schreiben und die Technik hat es hinterher auszubaden, weil der neue Lieferant schlicht und ergreifend nicht performt. Also man muss aufpassen. Es ist nicht so einfach, wie man es am Anfang denkt.
Also das, wo ich Ihnen definitiv zustimme, ist auch dieses Thema mit den Zahlen. Also wenn ich eine Zahl vorgebe und es kommt natürlich auf die monetäre oder auf den Euro-Wert an, was ich da als Preisschild oben ran baue. Aber wenn das eine hohe Summe ist, ich werfe einfach eine Zahl, wir sagen mal 50.000 Euro Jahresprämie, dann werden die Menschen ja kreativ. Und deswegen habe ich immer gesagt, wenn man Zahlen nimmt, egal in welchem Bereich, dann müssen sie exakt und einfach auswertbar sein und ich darf nicht bescheißen können. Punkt. Oder ich muss es sofort erkennen. Also da darf es nicht irgendwie, ja, das könnte man auch so, dann könnte man das nicht sehen, sondern das muss so sauber sein, dass man sagt, no way. Also die sind eindeutig, die kannst du nicht türken. Also du kannst vielleicht links rum, das würdest du aber sehen.
Ja, also was ich leider aber auch immer wieder feststelle, jetzt mal, wir vergessen mal Bonuszahlung und das einfach, dass Gehalt eines Einkäufers, egal ob strategischer Einkäufer oder auch operativer Einkäufer, häufig nicht auf dem Niveau ist, wie von den vergleichbaren Kollegen aus anderen Bereichen.
Okay.
Und dass das auch sehr häufig sogar in Tarifverträgen oder sagen wir mal Haustarifverträgen auch so geregelt ist. Ja, also ich vergleiche dann immer sehr gerne den operativen Einkäufer mit einem, sagen wir mal, Mitarbeiter im Vertriebsinnendienst. Das sind für mich vergleichbare Tätigkeiten, aber ich stelle halt immer wieder fest, dass im Zweifelsfall der Vertriebsinnendienstmitarbeiter, sagen wir mal, eine Stufe höher bewertet ist. Und ich habe da auch schon Diskussionen geführt mit Betriebsräten und so weiter, mit der Personalabteilung, aber das ist ganz, ganz schwierig, das dann zu ändern.
Und strategischer Einkauf wäre dann Produktionsleitung?
Nee, der Leitung strategischer Einkauf. Oder sogar die, es hängt vom Unternehmen ab, wie groß das ist und wie viele Hierarchieebenen die haben.
Einkaufsleiter wäre Produktionsleiter.
Ja, genau.
Okay. Das ist spannend. Hätte ich auch nicht so gedacht, dass da tatsächlich solche Upgrades dann noch innerhalb des Unternehmens gibt. Aber das passt ja wieder mit dem Bild zusammen, dass viele Unternehmen halt den Einkauf nicht berücksichtigen oder keinen Wert darauf legen und sagen, du,
schick die Bestellung. Ja, das ist der Abwickler, das ist der Bestellabwickler. Und der Vertriebler, der Vertrieb genießt halt ein ganz anderes Ansehen.
Ja.
Und wird gehegt und gepflegt im Vergleich zum Einkauf. Hat deutlich mehr Trainingstage. Also man sagt ja, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, der durchschnittliche Vertriebler hat pro Jahr dreimal so viel Trainingstage wie ein Einkäufer.
Absolut. Ich hab es bei Google Trends eingegeben. Da kann man ja so nach den Suchwörtern gucken, wonach so Deutschland sucht. Und wenn Sie eingeben Verkaufstraining, da kommt ein richtiges Suchergebnis raus oder Verkaufstraining, Verkaufstrainer, da kommt richtig was. Wenn Sie das auf der Einkaufsebene machen, mal Einkaufstraining oder Einkaufstrainer suchen, da kommt gar nichts. Da ist nichts. Also nichts.
Es gibt schon etliches, aber es sind halt immer die gleichen Kernthemen.
Also bei Google Trends guckt man, wonach suchen die Menschen? Also wenn ich Einkaufstraining bei Google eingebe, dann finde ich was, aber das zeigt mir einfach nur, wie viele Menschen interessiert dieses Thema? Und da sieht man halt Verkauf enorm und Einkauf hat nichts, also nicht relevant. Und das unterstreicht das ja auch nochmal, dass man sagt, also entweder hat der Einkauf keine Lust oder er wird nicht dahin getrieben, eins von beiden.
Ja, es ist beides. Also apropos Training, was ich auch immer wieder erlebe, ich komme in zum neuen Kunden, gucke mir den Einkauf an und dann irgendwann heißt es, ja, wir haben ja extra vor 4 Jahren die Frau Müller von außen reingeholt und wir haben so auf die gesetzt, hatten große Hoffnung, dass die endlich mal unseren Einkauf, unseren verschlafenen Einkauf auf Vordermann bringt. Hat überhaupt nicht funktioniert. Dann rede ich mit der Frau Müller und es stellt sich halt heraus, sie hat es probiert. Sie ist auch 5-mal vor die Wand gerannt. Sie hat keine Unterstützung bekommen, hat irgendwann aufgegeben. Oder auch ein Klassiker, das kommt häufig von der Personalabteilung. Ja, wir haben doch Frau Müller auf ein Training geschickt. Die hat doch 2 Tage strategischen Einkauf gelernt. Aber offensichtlich hat das nicht gefruchtet. Also da ist dieser Irrglaube, ich schicke jemanden für 2 Tage auf ein Training und danach läuft das. Das klappt aber nicht.
Wahnsinn. Ja, aber ich glaube, ja, das ist die Denkensweise, denn die dann zum Tragen kommen. Mensch, wir haben doch jetzt, das hat sogar 5.000 Euro gekostet, die 2 Tage, und das muss da was gebracht haben, dann muss da was da rauskommen.
Oder ich sag immer, ein strategischer Einkauf hängt von der Warengruppe ab, aber ein strategischer Einkäufer darf nicht 5 Tage die Woche im Büro sitzen. Der muss auch zum Lieferanten, der muss raus, der muss sich Unternehmen angucken, die Stammlieferanten, potenziell neue Lieferanten, der muss auf Messen gehen. So, und wie häufig höre ich dann von den Einkäufern, ja, wir sollen ja nicht verreisen. Das sind ja unnötige Kosten. Ja, der Vertrieb ist immer auf Achse. Dahinter fragt niemand, ob der Key-Accounter den Kunden besucht oder zum Essen einlädt. Beim Einkauf ist das ganz anders.
Spannende Ansicht. Also ich finde, da ist sehr viel dabei, also auch für die Unternehmen, die da noch nicht viel machen, aber auch so ihren Blick da nochmal, auch mit dem Reisen auch nochmal und mehr beim Lieferanten sein. Das ist absolut. Ich sehe das bei unseren Kunden, ist ja der strategische Einkauf auch viel zu wenig. Was ich da aber wieder sehe, ist, sehr wahrscheinlich hängt da eine Bonuszahlung hinter dem Druck, Lieferanten zu wechseln, weil die extrem extrem preisgetrieben sind und da radikal teilweise auch vorgehen. Nicht alle, aber einige. Ne? Um vielleicht nochmal den Bogen nochmal zu schlagen und dann zum Thema Prämie oder Bonus oder wie auch immer wir das nennen würden. Einmal angenommen, Sie haben ein Unternehmen, ein Produktionsunternehmen mit 500 Mitarbeitern, Einkaufsabteilung, 10 Mitarbeiter. Und würden Sie ein Modell einführen? Wenn ja, welches?
Ich würde ein Bonussystem einführen und würde halt getrennte Ziele haben für den strategischen Einkauf, für den operativen Einkauf und, sagen wir mal, Gesamtabteilungsziele. Und das dann runterbrechen auf die einzelnen Einkäufe. Aber ein ganz möglichst simples System, also jetzt nicht irgendwie 18 verschiedene Kennzahlen, sondern ganz, ganz schlank, rank und schlank.
4, 5 Kennzahlen.
Also Gast, genau.
Okay, gut.
Und es muss eindeutig messbar und auch für die Einkaufsmannschaft nachvollziehbar sein, dass sie selber das sozusagen kontrollieren können,
richtig,
selber messen können, gucken können, was habe ich denn da erreicht.
Aber wie gesagt, der Blick ist auch noch wichtig, also in dem Moment, wo ich an Zahlen ein Preisschild dranhänge, habe ich den Fokus ja auch nur noch auf diese Zahlen.
Ja.
Und dann, da muss ich mir, glaube ich, sicher sein als Unternehmer oder da auch CEO oder was auch immer, an welcher Stelle das entschieden wird, das Richtige zu tun. Das muss irgendwo zu allen Zielen passen, weil das ist ja auch immer so, ja, nee, ja, die anderen Themen machen wir auch noch mit. Nee, machst du nicht. Wenn nur noch das eine Rolle spielt, dann wird es schwierig.
Also die Kennzahlen sollten sich auch je nach Unternehmenssituation von Jahr zu Jahr durchaus ändern. Vielleicht liegt mein Schwerpunkt am Anfang darin, die Anzahl der aktiven Lieferanten drastisch zu reduzieren. So, dann sage ich will eine Halbierung haben. Dann habe ich vielleicht nach einem Jahr das geschafft. Dann sage ich, und jetzt will ich mich mehr auf Einsparungen fokussieren. Ja. Oder ich will im operativen Einkauf alles komplett digitalisieren, von Anfang an. Ich will weg von der Zettelwirtschaft. Ich möchte, dass die Fachabteilung ihre BANF, direkt in SAP eingibt und ich als Einkauf die nur in Anführungsstrichen weiterverarbeiten muss. Ich möchte, lieber Einkauf, dass wir E-Kataloge einführen. Das erleichtert euch die Arbeit. Hm. Ich möchte, lieber strategischer Einkäufer, so und so viel Prozent meiner Vergaben über elektronische Auktionen abwickeln.
Mhm.
Also das ist ja genau meine Arbeit, dass ich mir überlege, was sind eigentlich jetzt die notwendigen Schritte für eine Weiterentwicklung und was priorisiere ich jetzt eigentlich?
Okay.
Und je nach priorisierten Maßnahmen passen dann auch andere Kennzahlen, um zu messen, ob diese Maßnahmen fruchten oder nicht. Mhm. Ja, die Leute müssen agil sein, wie es so schön heißt. Die müssen, das ist wie eine Fußballmannschaft. Die müssen immer in Bewegung sein und müssen auch mal unter Umständen nach 2 Jahren Abwehr ins Mittelfeld gehen.
Absolut. Ich höre total spannend zu, weil ich notiere mir da ganz viele Sachen auch so für mich jetzt auch so, wo ich denke, so ja, das sind die richtigen Ansätze. Ich habe eine Frage zum Thema Benchmark, weil wir das auch gerade jetzt nochmal hatten, also auch Kennzahl. Die Anzahl der Bestellungen pro Million Euro Umsatz. Haben Sie eine Zahl im Kopf? Weil ich habe tatsächlich auch eine Zahl
Bestellungen, Sie meinen, wie viele Bestellungen ein operativer Einkäufer im Jahr?
Ja, schafft. Genau.
Das also meinen Sie die aktiven Lieferanten?
Wir können ja beides mal kurz nehmen.
Also jetzt müsste ich auch auf meiner Festplatte nachgucken, aber ich habe, also das hängt natürlich ein bisschen von der Branche ab.
Ja.
Das, was ich mache, es gibt ja, ich glaube, jedes zweite Jahr vom BME diese Benchmark-Studien.
Exakt.
Und daran orientiere ich mich immer. Mhm. Aber man kann beispielsweise sagen, wie ich so im Kopf habe, wenn ich je 1 Million Einkaufsvolumen so zwischen ja, so 10 Lieferanten, 10, 15 Lieferanten, 20 Lieferanten, dann ist das ein Wert, der schon recht gut ist. Ja, ich hatte ein Projekt, da habe ich angefangen mit 60 Lieferanten je 1 Million Euro Einkaufsvolumen.
Okay.
Das war halt drastisch zu viel.
Ja. Ich hatte nämlich tatsächlich die Zahl auch gerade gelesen und da war das nämlich auch das Thema mit den Anzahl der Bestellungen je Einkäufer. Da waren es, glaube ich.
Ja, da habe ich immer so im Kopf 3.000, 4.000, mhm. so in dem Dreh.
Das war bei den Besten. Also
ja, aber das daran. Ich orientiere mich halt immer. Ich orientiere mich an den Besten. Ne? Das ist absolut. Klar, aber man muss es individuell natürlich gucken. Also wenn die Voraussetzungen im Unternehmen nicht gegeben sind, dann sind halt 3.000 oder 4.000 Bestellungen pro Jahr und operativem Einkäufer erstmal nicht umsetzbar.
Ja.
Da muss ich mir aber überlegen, durch welche Maßnahmen kann ich mich denn dahin entwickeln?
Ja, absolut. Wir haben die Zahlen nämlich gestern Abend auch gerade noch diskutiert und wir sind auch in der Region, also wo ich auch gesagt habe, wo ich in dem Vortrag gesessen habe, da habe ich nur aufgeschrieben, okay, wie werden wir denn Best-in-Class-Unternehmen? Und da haben wir reinguckt, okay, die Zahl haben wir schon mal, obwohl sie ja sehr wenig aussagt. Das heißt, ich müsste ja dann nochmal reingucken, wie viele Positionen sind denn in der Bestellung und wie groß sind die, welchen Wert haben die?
Ja.
Und also nur die Zahl alleine macht sie auch noch nicht. Also da gehören ja schon ein paar Zahlen links und rechts dazu.
Ja, also ich messe auch immer dann die Anzahl der Bestellpositionen je Bestellung. Und das ist übrigens eine magische Zahl. In fast jedem Unternehmen, wo ich bislang war, ist die durchschnittliche Anzahl der Bestellpositionen je Bestellung 2,1.
Okay.
Ich weiß nicht, woran das liegt.
Aha, auch spannend. Werde ich auch noch mal prüfen, ja. Okay. Da habe ich nämlich übrigens auch eines der Top-Ziele gelesen im strategischen Einkauf und das ist als allererstes das Thema Versorgungssicherheit und dann kommt das Thema Ersparnis und Einkaufserfolge.
Ja.
Würden Sie es auch so einpriorisieren?
Ja, klar. Also Versorgungssicherheit ist ja quasi das Basisziel eines jeden Einkaufs, ja. Was habe ich davon, wenn ich durch einen Lieferantenwechsel theoretisch 5% einsparen kann, aber der neue Lieferant liefert halt nicht oder nicht pünktlich oder zu wenig oder die Qualität stimmt nicht. Also ohne Versorgungssicherheit nützt mir der Rest ja nichts. Ja.
Und das wären zum Beispiel auch dann wieder so Kennzahlen, die man ja beide fixieren müsste. Also im Einkauf, wenn ich jetzt sagen würde, Ersparnis ist Punkt 1, aber ja, nur wenn gleichzeitig nicht die Lieferperformance abrutscht.
Ja.
Und die Qualität dazu bleibt, weil sonst kannibalisiere ich mich ja, sonst sage ich auf Preis und dann.
Aber das mit der Lieferperformance ist auch ein Klassiker, weil die Zahlen häufig nicht stimmen.
Ja.
Ja, weil sehr häufig der Wareneingang nicht zeitnah gebucht wird, dann guckt man sich das an, lädt den Lieferanten ein, sagt, du hast aber, keine Ahnung, 10% deiner Lieferungen waren verspätet, dann sagt der, kann überhaupt nicht sein. Dann prüft man das und muss sich dann beim Lieferanten entschuldigen, weil einfach die Ursache dafür darin lag, dass nicht zeitnah gebucht wurde.
Aber das finde ich, ist ja, glaube ich, auch so ein, also wir haben das auf beiden Seiten auch schon erlebt, natürlich auch auf, wenn wir zu unseren Lieferanten, mit denen die Gespräche führen und auch wenn der Kunde mit uns das Gespräch führt, genauso. Aber ich finde, da ist es ja auch immer die Häufigkeit, wenn ich mit den Hauptlieferanten auch regelmäßig diese Zahlen kommuniziere und sage, pass mal auf, ich weiß, da gibt es Differenzen, aber lass uns mal gucken, wo da Diskrepanzen sind, dass wir auf einen Nenner kommen, damit wir wirklich eine Datenbasis haben, weil dann haben wir auch, ist ja für beide gut.
Ja.
Und da macht es dann, denke ich, auch die Wiederholung dann.
Aber das ist nochmal ein wichtiges Stichwort, weil wir reden jetzt ja über das Thema Lieferantenmanagement und insbesondere Lieferantenbewertung. Mhm. Das ist auch eine der Kernaufgaben des Einkaufs. Mhm. Dass ich regelmäßig mich hinsetze, gemeinsam mit den betroffenen Fachabteilungen und die Lieferanten durchgehe und sage, ja, wie gut waren die denn jetzt eigentlich? Haben die pünktlich geliefert? Stimmte die Qualität? Stimmte der Service, liebe Fachabteilung? Was sagt ihr denn dazu? Wie schätzen wir als Einkauf das Preisniveau ein, zu dem die aktuell für uns arbeiten? Mhm. Ja, weil wenn ich dann zum Schluss komme, der Lieferant, wir sind nicht so wirklich zufrieden, da muss ich ja auch Konsequenzen ziehen. Da muss ich ja mit dem Lieferanten das Gespräch suchen, da muss ich Verbesserungsmaßnahmen definieren, da muss ich die nachhalten. Und wenn ich merke, der Lieferant wird nicht besser, muss ich mir ja irgendwann überlegen, ob es noch der passende Lieferant für mich ist. Und wenn nicht, muss ich mir ja überlegen, muss ich mir jetzt einen Ersatz suchen. Und dann beginnt ja dieser Zyklus strategischer Einkauf, operativer Einkauf, Lieferantenbewertung von Neuem.
Mhm. Ja, absolut.
Und das ist auch dieses Agilitätsthema. Also so eine Lieferantenbasis, die muss atmen. Es wäre unnatürlich, wenn die über Jahrhunderte hinweg immer die gleiche wäre. Ich sage damit nicht, dass man dauernd die Lieferanten wechseln sollte, aber es darf halt nicht zu so einer starren Lieferantenbasis führen. Und ich gerade dann, wenn ich höre, wir arbeiten mit Lieferant X schon seit 20 Jahren zusammen, wir vertrauen uns, der macht Top-Preise, dann weiß ich, wo ich als erstes hingucke. Mich genau dahin.
Ist, und bewahrheitet sich das? Also
nicht immer. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich jedes Mal dann herausfinde, dass der hochgelobte Stammlieferant völlig überhöhte Preise fordert. Das nicht. Aber es ist, keine Ahnung, in der Hälfte der Fälle
okay,
passt es dann doch nicht so ganz optimal.
Eine Frage, die sich mir jetzt auch noch stellt. Sie bleiben da jetzt eine Zeit lang in dem Unternehmen, sagen dann, alles klar, das war's, hier läuft alles, hier gibt's jetzt einen neuen Einkaufsleiter oder einen neuen strategischen Einkauf oder was auch immer. Der Laden läuft jetzt, Projekt abgeschlossen. Wenn Sie da mal ein Jahr später hingucken, oder gibt's da nochmal wie so ein Review und sagen, Mensch, Herr Müller, ich wollte mal fragen, wie sieht's jetzt aus mit der Herrn Dr. Schneider, läuft das alles im Einkauf? Ist das so, dass man sagt, das ziehen die denn auch durch, oder ist das so, gibt's dann so eine Kurve, so ich bin weg und dann geht die Performance wieder runter.
Sehr, sehr kundenindividuell. Also es ist häufig so, dass ich noch einen guten Kontakt halte zu meinem Nachfolger.
Okay.
Und mit dem zweimal im Jahr oder so telefoniere, so am Anfang häufiger und dann so im Laufe der Zeit weniger. Und dadurch kriege ich natürlich schon mit, wie hat sich das Ganze weiterentwickelt? Hat eventuell mein Nachfolger Dinge, die ich eingeführt habe, wieder abgeschafft? Wenn ja, woran lag das? Ist ja auch für mich interessant, zu gucken, wie es dann weitergegangen ist. Weil natürlich das Ganze ja auch mein Baby ist.
Absolut. Sie bauen alles auf und dann kommt einer und reißt wieder und, runter. Ne?
Aber das habe ich in der Praxis noch nicht erlebt, dass also ich da mühsamst Dinge aufgebaut habe und irgendwie der Nachfolger hat alles ganz anders gemacht. Also das habe ich noch nicht erlebt. Nee.
Und ist es dann auch so, dass dann wirklich die Geschäftsführer oder die Leitung darüber dann, sage ich mal, auch noch besseres Verständnis hat für den Einkauf nach ihrem Einsatz? Sie sagen, jetzt, Herr Neuth, jetzt haben wir auch verstanden, dass das wirklich wichtig ist, der Einkauf. Oder ist das so, dass Sie sagen, schön, dass Sie da waren, herzlichen Dank, jetzt wissen Sie, was zu tun ist, aber mir ist das trotzdem egal.
Nee, also ich bilde mir schon ein, dass ich durch meine Projekte die Geschäftsführung mehr sensibilisiert habe für das Potenzial, was im Einkauf steckt. Ob die sich jetzt langfristig dann wirklich auch konsequent weiter um ihren Einkauf kümmern, das kann ich nicht sagen.
Ja.
Aber es ist auch ein bisschen branchenspezifisch. Also man sagt ja immer, Automotive und Handel hat so mit dem besten Einkauf. Da ist natürlich der Einkauf auch in der Geschäftsführung, in der Wahrnehmung ganz anders verankert als jetzt in anderen Branchen.
Ja, absolut auch nicht.
Und die Frage ist eben immer auch, wie hoch oder wie niedrig sind die Gewinnmargen. Es gibt halt Branchen, ich will mal sagen, die schwimmen im Geld. Und alle Branchen, die im Geld schwimmen, betrachten den Einkauf so ein bisschen stiefkindmäßig. Denen geht's zu gut. Die 2%-Pünktchen, die der Einkauf noch mehr rausholen könnte, interessiert die nicht.
Absolut. Das ist auch meine These gewesen, wo ich gesagt habe, dann ist der Druck noch nicht zu groß. Weil wenn der Druck wirklich da war, dass man sagt, ach, die 2%, lass, ist doch egal. Ne? Also dann kann der Druck noch nicht groß genug sein. Auch von den Kunden noch nicht. Also weil gerade näher, wenn man mit größeren Kunden zusammenarbeitet, ist in der Regel ja oft auch, oder im Seriengeschäft auch der Druck in den Preisen natürlich ein bisschen höher dann, ne? Da reinzugehen. Herr Neuth, das war eine sehr, sehr, sehr spannende Folge. Ich habe da für mich sehr viel mitgenommen. Ich bin immer angehalten, immer noch mitzuschreiben, aber ich kann es mir in Ruhe noch mal anhören danach. Das ist ja das Gute beim Podcast. Vielleicht abschließend noch, vielleicht 3 Buchtipps für die Geschäftsführer, die sagen, ja stimmt, Einkauf habe ich irgendwie im Studium oder sonst auch, interessiert mich auch eigentlich gar nicht. Aber gibt es da noch so 1, 2, 3 Bücher, wo Sie sagen, das leg dir unter das Kissen und lese es mal abends, damit du ein bisschen affiner bist dafür?
Also ich habe schon lange kein Einkaufsbuch mehr gelesen. Ich lese ab und zu mal, schnupper ich mal in Verhandlungsbücher rein, Verhandlungsführungsbücher. Das ist es aber auch. Also ich habe jetzt nicht den Buchtipp für den Geschäftsführer.
Und wenn ich jetzt sage, so als Geschäftsführer, Mensch, ich möchte gerne tiefer eintauchen, natürlich können Sie den Podcast hören, auf das ist das eine, aber wo kann ich mich da noch sensibilisieren für das Thema Einkauf? Was würden Sie sagen, wenn ich sage, Mensch, ich bin jetzt Geschäftsführer und möchte ein bisschen mehr von mitnehmen?
Also jetzt beispielsweise, es gibt ja Trainings, jetzt weiß ich nicht, ob ich als Geschäftsführer zu einem Grundlagentraining Einkauf gehen würde. Aber es gibt natürlich Trainings, es gibt bestimmte, vom BME gibt es ja auch so, nennt sich das, Regionalveranstaltungen. Ja. Es gibt einmal im Jahr diesen Jahreskongress. Das ist natürlich eine Option. Ich kann Fachmagazine lesen. So häufig gibt es ja branchenspezifische Magazine, wo auch das Thema Einkauf vorkommt. Aber letztendlich was ich mir wünschen würde, wäre, wenn die zukünftigen Karrierepfade von angehenden Geschäftsführern halt auch deutlich stärker über den Einkauf führen würden.
Absolut.
Na, weil nur wenn man es am eigenen Leibe gespürt hat, dann bringt das auch was. Ich kann mir natürlich theoretisch alles im Einkauf irgendwie ausdenken, aber es ist nochmal ein Unterschied, ob ich es selber gemacht habe oder ob ich nur davon gehört habe.
Okay, vielleicht dann auch mal als Geschäftsführer, egal wie viel ich zu tun habe, mal ein Praktikum machen, 2 Wochen mal im Einkaufen da mitlaufen, mal sagen, guck dir das mal an. Oder sag,
das wäre nicht verkehrt.
Ja, absolut. Ja. Also wenn man das verstehen möchte, dann setze ich da mal ein, 2 Wochen und guck dir. Also
ja, mach mal ein bisschen, gut, strategischer Einkauf ist, glaube ich, jetzt nicht so das Problem für den klassischen Geschäftsführer.
Operativ.
Weil er häufiger auch bei großen Lieferanten sogar mal mit am Tisch sitzt. Aber so eine Sache wie operativer Einkauf.
Also BANF machen und so, ne?
Mal, ja, einfach, dann kommt der Kollege an, erlebt mit so einem Schmierzettel, legt das auf den Schreibtisch, da steht dann drauf, 3 Bananen, irgendwie bis morgen in Halle 5, hm. So. Und ja, was macht der arme Einkäufer jetzt damit?
Ja.
Er muss seinen SAP abtippen, was muss der da alles eintippen? Hm. Woher bekommt er die ganzen Daten? Wie lange braucht der dafür? Ja.
Also ich kann da selber aus eigener Erfahrung sprechen, weil wir das in unserem Unternehmen im letzten Jahr hatten, dass ich in die Produktion gegangen bin für 4 Wochen sogar an eine gewisse Position, die neu errichtet worden ist. Und ich habe da für mich noch so viel, und ich war in dem Bereich damals viele Jahre. Also es ist nicht so, dass der fremd ist, aber ich habe da so viele Sachen gesehen, wo ich gedacht habe, das müssen wir anders machen. Das geht ja gar nicht. Und dann habe ich also noch größeres Verständnis nochmal wieder dafür bekommen. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt, ob es jetzt 4 Wochen sein muss. Aber wenn man so zwischendurch auch mal guckt in die einzelne Abteilung, das schafft auch ganz viel Respekt gegenüber den Mitarbeitern auch. Zu sagen, Mensch, guck mal, der interessiert sich wirklich dafür, dass es hier wirklich vorangeht. Und da nicht zu gucken, ich will hier nicht sitzen, um zu gucken, was du machst, sondern ich will gucken, wie es läuft, um ein besseres Verständnis zu bekommen, dir zu helfen.
Genauso das Thema mal im Lager mitarbeiten. Mal den ganzen Prozess mitmachen, die den Wareneingang, die Kommissionierung, den Warenausgang.
Ja.
Das sind, also gerade im produzierenden Unternehmen macht das Sinn. Mhm. Vielleicht selber auch mal mit einem Stapler eine Palette in den LKW reinschieben. Warum nicht?
Nur mit Staplerschein.
Ja, mit so einer Handameise, da bräuchte er keinen Schein für. Okay. Aber ja, hat noch niemandem geschadet.
Absolut.
Oder selber, Qualität ist ein ganz wichtiges Thema. Mal mit der Qualitätsabteilung sich die Teile angucken, die da produziert wurden. Oder im Wareneingang gucken, ja, stimmt die Eingangsqualität?
Absolut. Ja, also ich glaube, da haben jetzt diejenigen, die da Bedarf haben, noch ein paar Ideen bekommen, wie man das umsetzen kann. Herr Nold, abschließend ganz kurz, wenn ich jetzt sage, als Zuhörer, entweder, egal wer zuhört jetzt und sagt, Mensch, das hört sich spannend an, ich glaube, ich muss den Herrn Nold mal anrufen. Macht das überhaupt Sinn oder haben Sie eine Warteliste, dass Sie sagen, also ich bin jetzt mal für 1,5 Jahre weg vom Fenster, mich brauchst du nicht
mehr? Nee, ganz so ist es nicht. Also ich bin jetzt bis zum Sommer in meinem aktuellen Projekt, was aber nicht heißt, dass ich nicht tageweise auch andere Dinge machen kann.
Mhm, okay.
Also telefonieren ist immer drin, Kontaktdaten findet man auf meiner Webseite oder über LinkedIn. Und dann sehen wir halt weiter.
Verlinken wir direkt in den Shownotes und dann hat der Zuhörer auch da die Möglichkeit, einmal aufs LinkedIn-Profil zu gehen und auf die Website. Das heißt also, auch wenn ich jetzt sage, Mensch, ich habe das Gefühl, es läuft eigentlich ganz gut, da gibt's immer noch Stellschrauben, dann kann ich Sie auch anrufen und sagen, Mensch, Arnold, können wir mal so 2-3 Tage so mal so eine Ist-Aufnahme machen und da mal so durchgucken. Reicht da sowas wie 2-3 Tage aus oder es kommt drauf an wahrscheinlich?
Um ein erstes Bild sich zu verschaffen, ja.
Okay.
Dann kommt halt darauf an, die richtigen Interviewpartner smart auszuwählen und vielleicht bestimmte Daten vorab schon einzuholen, um mir zur Verfügung zu stellen.
Okay, also das macht durchaus Sinn zu sagen, okay, wir checken, machen einmal so ein Check-up und dann gebe ich euch mal so eine To-Do-List und dann habt ihr da euer und viel Spaß bei der Umsetzung.
Ja, auf jeden Fall. Also dieses Thema Bestandsaufnahme, Check-up machen, Maßnahmenplan definieren, begleitende Umsetzung. Das hatten Sie ja am Anfang ja mal gefragt. Das ist sicherlich auch ein Thema, was mich persönlich auch interessieren würde, weil ich glaube, es muss eben nicht immer der radikale Rauschmiss des Einkaufsleiters sein, sondern mit externer Begleitung kann man sehr häufig das Gleiche erreichen.
Ja.
Dauert vielleicht ein bisschen länger, ist vielleicht ein bisschen komplizierter, hängt auch davon ab, wie gut ich mich dann beispielsweise mit der Einkaufsleitung verstehe. Aber es ist definitiv eine wirkungsvolle Alternative.
Sehr spannend. Also bei mir rattert auch ganz viel, da kommt bestimmt noch das eine oder andere Telefonat nochmal zusammen. Ich sag an der Stelle ganz lieben Dank, Herr Nold, für das tolle Interview. Über eine Stunde haben wir jetzt aufgenommen. Da sind sehr, sehr, sehr viele echt wertvolle Sachen auch für den Einkauf dabei, egal ob strategisch, operativ, Geschäftsführer. War eine sehr wertvolle Folge. Ich danke Ihnen für die Zeit. wünsche Ihnen alles Gute, maximale Einsparerfolge weiterhin und tolle Projekte natürlich.
Ja, vielen Dank, Herr Löhrmann.